Vielen Dank, dass ich heute hier mit euch zusammen über Gottes Wort nachdenken kann und dass der Text, den wir miteinander anschauen wollen, auch sehr spannend ist und herausfordernd. Wenn man den Jakobusbrief einmal anfängt zu lesen, dann merkt man, dass man auf jeden Fall das zweimal lesen muss, um zu verstehen, worum es geht, weil ein Satz ist so voller Botschaft und so voller Kraft, dass man auf jeden Fall nochmal lesen kann und wieder neu etwas daraus schöpfen kann. Ja, wir haben miteinander einen Text vor uns, wo es um Überwundene oder Überwinder geht. Bin ich gefangen in meinen Begierden, in der Versuchung oder kann ich sie überwinden? Das zu schaffen ist gar nicht so einfach. Denkt mal an ein Kind, das zum ersten Mal auf einer hohen Brücke eines Flusses steht und ein Freund, der gut schwimmen kann, der das schon oft gemacht hat, lädt dieses Kind ein, mit ihm zusammen in die Tiefe zu springen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Mit jemandem zusammen ein Wagnis zu starten. Wer kann alle schwimmen? Fast alle. Ja, so. Manche macht so, ja, wahrscheinlich, schon lange nicht mehr probiert. Man muss dann nochmal gucken, wie gut das reicht. Aber man lernt das Schwimmen ja irgendwann mal an verschiedensten Orten. Und jetzt, um einfach wirklich schwimmen zu können, zu schauen, ob man das wagen kann, muss man natürlich auch mal so in ein kaltes Nass sich mal hineinfallen lassen. Der Pastor Kemner, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der hat so in unseren Gegenden viel gewirkt. Und dieser erzählte damals, wie sein Freund mit ganz viel Mühe irgendwie versucht hat, ihn zum besseren Schwimmer zu machen. In den Donaulachen, da wo das Wasser stehend war und warm war, dann reichte seine Kapazität nur für kurze Strecken. Und deswegen eines Tages gingen die zusammen mal auf die Brücke, von der sie immer wieder gesprungen sind, die jungen Menschen, um einfach mal auch mal das Ganze zu erleben, was die Donau so anzubieten hat. Und das Wasser, wenn es fließt und ruhig fließt, das trägt ja einen enorm. Also muss man nicht so viel sich anstrengen, um über Wasser zu bleiben. Deswegen blieb dem Pastor Kemner immer nur ganz wenig Luft, schon nach kurzer Strecke, weil es ist sehr anstrengend, in einer stehenden Lache schwimmen zu lernen. Jetzt stehen sie gemeinsam auf dieser Brücke. Und jetzt geht's darum, springt er oder springt er nicht? Und sein Freund sagt zu ihm, du kennst mich jetzt schon lange, du sagst, ich bin dein Freund. Du weißt, ich habe ein gutes Rettungsabzeichen. Und das habe ich nicht einfach nur zufällig, sondern dafür musste ich sehr viel trainieren. Und ich würde lieber sterben, als dich in den Fluten der Donau untergehen zu lassen. Wirst du springen? Und der Freund, also Pastor Kemner, zögert. Er schaut auf den Freund, schaut in die Tiefe und weiß nicht recht, soll ich oder soll ich nicht? Er steht dann da und so wie ein Kind, das mal so hau, ruck und was passiert? Na gar nichts. Dann hat er gedacht, na, mit ein bisschen Anschwung wird das bestimmt schon klappen. Er nimmt Anlauf, aber er springt nicht über so diesen Todespunkt. Das ist für ihn einfach zu kompliziert. Und der Freund erklärt ihm, dass wenn du mir wirklich vertraust, dann springst du. Und das ist alles natürlich eine riesige Herausforderung. Die Freundschaft wird jetzt gerade sehr stark herausgefordert. Und was glaubt ihr, war er Überwinder am Ende oder überwunden? Das weiß man gar nicht. Weil, wo er dann zögernd da stand, da gab ihm sein Freund einen Schubs und er war im Wasser. Ob das jetzt überwunden war oder Überwinder, weiß man nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall landete er in der Donau und der Freund sprang sofort hinterher und begleitete ihn nach kurzer Zeit, war er neben ihm und fragte ihn, und wie geht's, Heinrich? Und er sagte, wunderbar, das Wasser trägt ja, wunderbar, geht doch. Also gerade das ist eben am Ende Jakobus. Jakobus macht es genau so. Er steht da mit uns zusammen vor unserem nächsten Glaubensschritt und manchmal schubst du uns einfach hinein, wenn wir erlauben, wenn wir wirklich vertrauen. Gottes Geist zwingt uns zu nichts. Es zwingt uns nicht zu unserem Glück. Aber manches Mal brauchen wir alle so einen Schubser. Kennen wir das? Und genau so ist dieser Text. So ist auch zu verstehen. Oder ich lasse mich einfach reinschubsen und ich fange nochmal an zu schwimmen. Oder ich bleibe auf der Brücke stehen, in meiner Sicherheit, zumindest in der gemeinten Sicherheit. Und die kann mir ganz schnell zu Verhängnis werden, weil die Lebenssituation suche ich mir nicht aus. Die nächste Probe, die nächste Herausforderung und auch Versuchung steht womöglich schon an. Und wenn ich nicht gut darauf vorbereitet bin, bin ich ganz schnell in einer gefahrvollen Situation. Deswegen Überwinder oder Überwunden. Das wollen wir uns miteinander heute fragen und wir hoffen, dass wir am Ende zu einem guten Ergebnis kommen können. Lesen wir den vorgegebenen Text aus Jakobus Kapitel 1, Vers 12 und 15 bis 15. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Es ist schon ein sehr anspruchsvolles Herantreten, das Jakobus hier wählt, um uns nochmal in eine Richtung zu führen, die Gott gefällt. Jakobus möchte nichts anderes, als dass wir in der Gegenwart Gottes sein können. Und zwar immer. Ob wir nun jetzt hier sind, im Haus Gottes oder wieder bei uns zu Hause, morgen dann auf dem Arbeitsplatz, Schule, sonst irgendwo, dass wir immer in der Gegenwart Gottes sein können. Und dafür müssen Voraussetzungen geschaffen werden. Dafür muss ein Christ vorbereitet sein, weil sonst wird er in dieser Gegenwart Gottes nicht überstehen können. Gerade deswegen auch so die Herangehensweise. Zunächst einfach mal im groben Ganzen, worum geht es hier im gesamten Text? Was will Jakobus uns damit sagen? Er erklärt hier, dass es in unserem Leben Anfechtungen gibt. Und glückselig ist immer der Mensch, der diese Anfechtungen erduldet. Die Anfechtungen haben etwas damit zu tun, dass wir von außen durch unsere Mitmenschen oder Lebenssituationen herausgefordert werden. Wer von uns kennt das nicht, dass man überrascht wird, dass plötzlich alles anders wird, als man geplant hat? Ne? Also man hat gedacht, ich werde im Gottesdienst dabei sein, ich werde dann die Predigt machen und am Ende kommt alles anders. Durch Krankheit oder eben auch durch Familiensituation ist es plötzlich nicht mehr möglich. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich auf diese Situation? Schwieriger wird es, wenn Menschen aktiv daran hindern, dass man nicht dabei sein kann. Und auf einmal erlebt man die Situation nochmal ganz anders. Da gibt es eine reale Person, die mich an meinem Glück hindern will. Und dann ist die Frage, bin ich Überwinder oder werde ich überwunden? Das ist eine Anfechtung, eine Situation, wo ich merke, ich kann nicht so, wie ich gerne wollte. Ich habe meinen Plan, ich habe meine Absicht, aber diese Pläne scheitern. Und wenn es durch Menschen passiert, dann haben wir alle das Gefühl, am liebsten jetzt einmal Rache auszuführen und diese Situation zu beenden. Und die ganz Frommen unter uns, die würden dann sagen, lieber Herr, lass Feuer vom Himmel fallen, damit das einfach verschwunden ist und dann ist das Problem weg und nie wieder kann es auftauchen. Aber genau das ist eine Anfechtung. Und wenn wir lernen, in dieser Anfechtung siegreich zu sein, dann haben wir mit der Versuchung nicht mehr das Problem. Nur wer in der Anfechtung versagt, hat dann in der Versuchung größte Probleme. Gerade deswegen muss man für sich eben erstmal klar machen, Gott geht mit uns in seiner Schule weiter. Und er bietet uns erstmal an, zu lernen, in der Anfechtung zurechtzukommen. Wenn Dinge passieren, wie du sie nicht willst, wenn Menschen anders handeln, als wie du das von ihnen erwartest, dann musst du dich jetzt schon festgelegt haben, wie willst du darauf reagieren? Nicht in der Situation. Weil wenn du jetzt in der Situation das machen willst, bist du immer subjektiv. Das heißt, du machst immer aus der Emotion heraus und machst am Ende große Fehler, die du dann am Ende bereust. Und das kann mal gut gehen, aber manchmal kann es auch zerbrechen und nicht mehr zusammenführbar sein. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was will ich da machen.
Und Gottes Wort zeigt uns also deutlich auf, dass wir weder zurückschlagen sollten, noch uns in irgendeiner anderen Form rächen sollten, denn das ist nicht unser Auftrag. Das ist Gottes Sache. Der Paulus, der Petrus, also alle, die mal erlebt haben, wie böse die Menschen sein können. Also die nicht einfach nur mal so ein schlimmes Wort über einen ergehen lassen mussten, sondern die tatsächlich ins Gefängnis geworfen sind, verleumdet worden sind vor anderen, öffentlich geschlagen worden sind und wirklich gedemütigt worden sind. Diese Leute sagen, rächt euch nicht, Geliebte, sondern gebt Gottes Zorn Raum. Nicht wir sind diejenigen, die da eine Lösung finden sollten, da wo Menschen uns zusetzen, sondern wir sollten es Gott überlassen. Und gerade das ist eine sehr gute Entscheidung zu sagen, nein, ich werde Gott nicht ins Handwerk pfuschen. Weil das ist Chefsache. Ich möchte in keinster Weise Gott aus dieser Aufgabe rausnehmen und mich da einsetzen, weil das kann nur schief gehen. Weil wenn Gott das zur Chefsache erklärt hat, dann ist es so brisant und so feinfühlig, dann kann ich mit meinen groben Artikulationen, Bewegungen und Gesten und Mimik nur was kaputt machen. Deswegen sollte ich unbedingt sagen, Herr, das ist deine Sache. Und das möchte Jakobus den Leuten unbedingt erklären. Das habt ihr letzten Sonntag ja schon angearbeitet, eben gerade, dass die Anfechtung unbedingt uns herausfordert, zu prüfen, inwieweit stehen wir in der Beziehung zu Gott. Bitte denken wir immer daran, bei Anfechtungen geht es nicht darum, wie steht Gott zu mir. Das machen die meisten Menschen falsch. Wenn Schwierigkeiten kommen, dann fragt man, wie kann Gott das zulassen? Aber das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie stehe ich zu Gott? Wie werde ich darauf reagieren? Darum geht es in einer Anfechtung. Immer dann, wo wir also anfangen, uns anstatt damit zu beschäftigen, auf Gott uns zu konzentrieren. Und so wie Jesus sagt, schlägt dir der eine auf die rechte Wange, dann halte ihm die linke auch da. Dann anfangen, uns selber zu profilieren und zu überlegen, wie können wir dieses Unrecht beenden. Dann fangen wir an, an Gott zu zweifeln. Wir fangen an, an Gottes Allmacht zu rütteln. Und am Ende ist unser Glaubensleben nur noch wie ein Kartenhaus zusammengefallen und Schuld ist immer der andere. Und wenn nicht der andere, dann ist es Gott. So, und dann haben wir ja alles verloren. Was nützt es, wenn wir ganz viele Schuldige haben, aber unser Kartenhaus zusammengebrochen ist? Wir kein Glaubensleben mehr haben, keine Freude an Gott, keine Zukunft mehr haben. Was nützt uns das, wenn wir alle beschuldigen können und beleidigt in eine Depression münden und am Ende überhaupt gar keinen Sinn im Leben sehen? Wo wir doch die Möglichkeit hätten, gerade in derselben Situation zu sagen, danke Vater, ja Vater oder auch mach Vater. Das ist doch genau das, was eine Anfechtung mit sich bringen sollte. Wie gesagt, darum geht es hier in diesem Text. Und wenn wir so im Kontext zusammenschauen, das was ihr letzten Sonntag gelesen habt, so achten wir mal drauf, es in Vers 2 heißt, da geht es ja schon um die Anfechtung. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Also Weisheit brauchen wir als gläubige Christen, um in Anfechtungen richtig zu reagieren. Eben gerade dann in dieser Situation Gott zu sehen und nicht den anderen, nicht das Problem, sondern Gott, der über dem Problem steht, der eine Lösung nicht jetzt erschaffen muss und schon längst geschaffen hat und mir dazu die Kraft und die Ausdauer gegeben hat, um das zu erdulden, um da drunter zu bleiben, um entsprechend Gottes Willen in dieser Situation zu machen. Und wenn uns diese Weisheit mangelt, wenn wir das hören und sagen, ja, wie soll das denn gehen? Dann ist es ein Aufruf zum Gebet. Aber bitte bete im Glauben. Bete, dass Gott wirklich dir in der nächsten Anfechtung die Weisheit geben wird, die du brauchst, um Gott im Mittelpunkt stehen zu lassen, nicht dein Herz, nicht deine Gedanken. Und wenn du das kannst, Wenn du es erleben kannst, dass du in Anfechtungen durch Fehlverhalten und Ungerechtigkeiten aus deinem Umfeld immer noch von Herzen Gott Danke sagen kannst, dann kann man sagen, dass du die Weisheit hast von Gott. Die Weisheit, um die es hier geht, geht es nicht darum, dass du am Ende eine Firma gut leiten kannst oder vielleicht auch dein Familienunternehmen gut aufbauen kannst oder vielleicht auch mal alle anderen überzeugen kannst, die sich nicht von Gottes Wahrheit überzeugen lassen wollen. Um diese Weisheit geht es Jakobus gar nicht. Aber es geht darum, dass du in Anfechtung und auch ich richtig reagieren können und dass andere sagen können, das ist Weisheit. Diesen Gott, den du kennst und den du liebst, den will ich auch kennenlernen. Eine kurze Geschichte aus einem Zugabteil. Ein junger Christ kommt hinein, setzt sich in den Zugabteil und ist als allererstes da drin, hat aber festgestellt, dass in diesem Zugabteil eben die Tür klemmt. Normalerweise machst du auf, gehst du rein, sie geht hinter dir zu, fertig ist die Sache. Nach ihm kommt ein Herr, etwas älter und scheinbar auch gut betucht, setzt sich auch in dieses Abteil und stellt fest, oh, die Tür geht nicht von allein zu, steht auf, macht sie zu, damit es nicht so laut ist im Abteil. Dann fährt sich das etwas angenehmer. So, und dann kommt nach ihm auf der nächsten Haltestelle ein weiterer junger Mann mit hinein, mit Kopfhörern in den Ohren, hatte überhaupt an nichts anderes gedacht, als nur an die Schönheit des Lebens, kommt in dieses Abteil hinein, setzt sich hin, die Tür hinter ihm geht nicht zu. Man merkt, wie das in diesem Herrn anfängt zu brodeln. Ne? So, er steht auf, knallt die Tür zu, setzt sich hin. Bei der nächsten Haltestelle kommt eben ein Nächster mit hinein und dieses Mal steht er nicht auf, weil die Tür geht wieder nicht zu. Der sagt ihm ganz klar, sag mal, habt ihr alle Säcke vor der Tür? Könnt ihr nicht die Tür mal zumachen, wenn ihr euch schon reinsetzt? Und der junge Mann guckt ihn an, steht auf und geht raus. Die Tür bleibt offen, er muss also selber wieder zumachen. Also wer will schon mit solch einem Menschen unterwegs sein? Nächste Haltestelle, das Schauspiel wiederholt sich. Ein dunkelhäutiger Mensch kommt hinein, voller Freude übers Leben, setzt sich hin, die Tür geht nicht zu. Und dieser Mann, der explodiert. Also jetzt kann es doch wohl nicht sein. Also früher war sowieso alles besser, aber jetzt nochmal, das geht doch gar nicht. So, und dann fängt er an, mit allen möglichen Worten diesen jungen Mann zu bearbeiten. Und er schaut ihm zu, hört ihm zu und sagt, gute Idee. Steht auf, macht die Tür zu und setzt sich wieder hin. Also das ist Weisheit, oder? Das wird jeder wissen. Also alles andere einfach nicht zu tun oder eben einfach dann verärgert wegzugehen, da würde keiner sagen, das ist Weisheit. Aber eben zu sagen, ja, gute Idee, aufzustehen, zuzumachen, sich wieder hinzusetzen, ohne verärgert zu sein in dieser Situation, auch wenn die Reaktion überhaupt nicht angemessen war, weil er wusste ja nichts davon, was alles schon vorher passiert ist. Also deswegen trotzdem darauf zu reagieren, ist schon eine Herausforderung. Und genau darum geht es Jakobus. Er sagt, pass auf, in deinem Leben wird es solche Situationen mehr als genug geben und bitte fang an zu beten, dass Gott dir Weisheit gibt. Weil wenn du diese Chance, diese paar Sekunden, die du hast, nicht nutzt, wirst du am Ende in einer Versuchung münden. Du wirst dazu verleitet werden, in deinem Herzen gegen Gott zu sündigen und auch gegen deine Nächsten. Deswegen musst du in dieser Sekunde bereit sein, Gott gegenwärtig zu erleben, damit du so reagierst, wie Gott es braucht. Deswegen, wenn wir zurückschalten wieder zu dem Text, so merken wir hier, was die Glückseligkeit aussagt. Ein glückseliger Mensch ist natürlich derjenige, der in der Gegenwart Gottes lebt. Und ich lade uns ein, eben aus dieser Gegenwart heraus miteinander anhand von drei Punkten einmal mal durchzugehen, Schritt für Schritt, was hier Jakobus uns mit diesem Abschnitt sagen möchte. Das erste, glaube ich, sagt er, liebes Gotteskind, verliere das Ziel des Glaubens nicht aus den Augen. Auch in solchen Situationen, dass sie sich nicht plötzlich davor hängen und du weißt nicht mehr weiter. Das zweite ist, achte auf dein Herz. Was passiert da vorher, bevor du in die Situation hineinkommst? Nicht erst in der Situation. Und das Dritte, bedenke die Konsequenzen, wenn du dich da im Strom mittreiben lässt. Bedenke, wohin das führen wird. das wird auf jeden Fall unser Denken nochmal revolutionieren müssen. Kommen wir zum ersten. Verliere das Ziel des Glaubens nicht aus den Augen. Vers 12 erklärt uns einiges, was denn das Ziel unseres Glaubens ist. Das erste Ziel unseres Glaubens ist die Glückseligkeit. Ein glückseliger Mensch ist ein Mensch, der verstanden hat, dass es hier um mehr geht als einfach nur um mein Recht. Es geht in meinem Leben um mehr als einfach nur gut voranzukommen und pünktlich an einem Ort zu sein. Es geht auch um mehr als einfach immer gutes Geld irgendwo auf dem Konto zu haben, um ja nicht irgendwo zu darben. Es geht um ein Glaubensziel. Und diese Menschen, sie haben für sich verstanden, dass Glückseligkeit darin besteht, dass man sich den Willen Gottes ergibt. Wie du es machst, Herr, so ist es gut. Paul Gerhardt ist ein Beispiel dafür. Jemand, der gelernt hat, in schwierigsten Situationen immer noch zu sagen, ja, Herr, das ist das, was du tust und das ist gut für mich. Dem Willen Gottes ergeben zu sein, wie Jesus betet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er geht still auf den Henker zu wie ein Lamm und stirbt für unser aller Schuld. Glückseligkeit bedeutet auch, in Gott genug zu haben. Herr, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Oder Gott nahe zu sein, ist mein Glück, sagt Asaf. Also es gibt so viele wunderschöne Antworten. Und genauso wie ein kleines Kind in den Armen der Mutter einfach einschläft, auch wenn es gerade noch so erzürnt war oder unsicher war, geweint hat, auf einmal ist alles wieder gut. Weil habe ich die Mutter, habe ich alles, was ich brauche. Und oft in der richtigen Temperatur und ohne irgendwelchen großen Aufwand. Und gerade deswegen ist es ja schön, wenn man verstehen kann, das will Gott für uns sein. Genau das ist der Ruheort, wozu wir berufen worden sind, wenn wir Jesus danach folgen. Er wollte uns nicht in ein besseres Land führen, in eine politische Situation, die uns absolut zufriedenstellt. Er wollte uns auch nicht in eine Gemeinde bringen, wo alle lieb und nett sind und alle nur Ja sagen. Er wollte uns zum Vater führen. Er wollte uns, dass wir ankommen mit ihm zusammen an dem Ort, den man Glückseligkeit nennt, wo man Gott immer hat, im Herzen und drumherum. Und das ist der Weg, den Jesus mit uns geht. Das zweite Glaubensziel, das Jakobus hier nennt, ist die Bewährung. Das heißt, Gott macht in unserem Leben verschiedenste Dinge, unglückliche Momente. Er lässt sie alle geschehen und führt sie auch ganz bewusst herbei. Es ist immer wieder etwas ganz Besonderes. Ja, es gibt neben dieser Tatsache noch ganz viele Dinge, die wir selbst verschulden und die wir selber auch so herbeiführen. Also wenn ich lang genug bettel, dann bekomme ich auch was auf die Nase. Das meint damit Jakobus nicht. So nach dem Motto, ja, Gott hat gewollt, dass du, weil du dich so verhalten hast, auf die Nase bekommst. Nein, das wollte er nicht. Das habe ich gewollt. Und dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Aber es gibt viele Dinge, passende Dinge für jeden in seiner Situation, die Gott festgelegt hat, nicht jetzt in der Situation, sondern schon als er uns in seine Nachfolge gerufen hat. Da hat er Dinge vorherbestimmt, damit wir umgewandelt werden in das Bild Jesu. Und dazu gehören auch solche Erfahrungen, von denen Jakobus hier spricht, Anfechtungen. Dazu gehören unglückliche Momente, die wir oder mit dankbarem Herzen annehmen können und dann Bewährung erleben können. Und das ist eben die Grundlage der Bewährung. Sei dankbar in allen Dingen. Wenn du danken kannst für die Situation, dann bist du bewährt. Solange du aus einer Situation herauskommst, die unangenehm war, die vielleicht auch sehr schlimm gewesen ist, aber nicht danken kannst, bist du nicht bewährt. Sobald du anfangen kannst zu danken, ist die Bewährung gegeben. Deswegen ist das nächste Glaubensziel nach der Glückseligkeit in der Gegenwart Gottes und seinem Willen ergeben zu sein, dann auch diese Bewährung, dass wir ankommen können und sagen können, danke Vater, von Herzen danke. Das ist bei Hiob so gewesen, man kann aus seinem Glauben, aber auch aus seinen Fehlern lernen. Das ist schon mal etwas sehr Gutes, denn dann merken wir, bis Hiob soweit war, einfach Gott machen zu lassen, hat schon eine ganze Menge Zeit an Diskussion gebraucht. Dass man irgendwann mal dort angekommen ist, dass man eigentlich durch Diskussion nichts ändern kann. Und ich hoffe, dass wir eben von Hiob lernen können, weil Jakobus spricht davon, Jakobus 5, Vers 11, er wird an dieses Ausharren dieser Gottesmänner erinnern. Und da nennt er auch den Hiob, deswegen ist ein wertvolles Ergebnis auch in seinem Leben zu verzeichnen. Dann das dritte Glaubensziel, das wir in Anfechtung nicht aus den Augen verlieren dürfen, das ist die Krone des Lebens. Die Krone des Lebens hat etwas damit zu tun, dass das ja wie ein Siegespreis gehandelt wird. Ein Siegespreis bekommt man nicht, weil man irgendwie zu irgendeiner Organisation dazu gehört. Also das kann dir, wenn du ein Fußballer bist und in der deutschen Mannschaft bist, kannst du am Ende Weltmeister sein, ohne dass du einmal den Ball getreten hast. Das ist komisch, aber das ist möglich. Also deswegen ist es ganz klar, dass es darum nicht gehen kann. Hier geht es nicht um diese Dinge. Hier geht es tatsächlich darum, dass hier ein Sieger mitten im Leben steht, mitten in den Herausforderungen, wie Jakobus das beschreibt. Und er braucht immer wieder neue Weisheit und er muss Gott so nahe sein, damit er am Ende genau da als Sieger hervorgehen kann, Dankbarkeit aufzeigen kann und jetzt die Krone des Lebens bekommt aus Gnade und trotzdem mit seinem Dabeitun, weil er geglaubt hat, weil er in dieser Zeit vertraut hat, wo die anderen aufgegeben haben, blieb er immer noch am Ball. Wo die anderen weggelaufen sind, da packte er es richtig zu. Das ist die Krone des Lebens. Das sind für Menschen, die tatsächlich bis an den Tod treu bleiben. Für sie ist dann auch die Krone des Lebens gedacht. Und deswegen zu sagen, oh, ich habe das erste Glaubensziel erreicht. Ich bin glückselig. Ich habe alles, was ich brauche. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für jeden, der dort angekommen ist. Aber ich freue mich noch mehr mit demjenigen, der schon die nächste Stufe erreicht und die Bewährung erlebt hat, wo er danken gelernt hat in den schwierigsten Situationen. Das ist schön, deswegen verliert er das Erste nicht, die Glückseligkeit. Aber er hat dazugelernt, er ist die nächsten Schritte des Glaubens gegangen. Aber ich freue mich vor allem mit denen, die die Krone des Lebens erwarten. Das ist etwas Schönes. Das sind Menschen, die haben verstanden, worauf es ankommt in unserem Leben. Mit solchen Menschen zusammen zu sein, macht Sinn. Das korrigiert unser Denken. Selbst Mose betet, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ist gut, wenn man die Krone des Lebens erwarten kann und dann entsprechend sein Leben korrigieren kann. Also hier geht es darum, dass wir natürlich uns fragen wollen, wie wollen wir diese Glaubensziele erreichen? Das Wie ist ja immer die Frage. Die Praxis muss dazukommen, sonst bleibt es ja einfach nur eine Theorie und sagen, ja, das wissen wir schon alle. Aber wie? Gut, dass Jakobus uns hier die Antwort gibt. Die Antwort lautet ganz einfach, du musst erdulden können. Und das ist unser Problem. Da scheitern wir, weil jeder von uns wird irgendwann mal schwach. Jeder von uns. Und die Anfechtungen, die kennen einfach unsere Problematik. Sie wissen, wo wir da stecken. Weil wir alle Lernende sind, dann ist natürlich ganz klar, dass wir dann auch manchmal so ein paar Fehler zulassen können. Sie können uns unterlaufen. Wir können irgendwo falsch reagieren. Nur wir dürfen sie nicht einfach so abtun, als wäre das überhaupt nicht schlimm ist, wenn wir in einer Anfechtung versagt haben und so tun, ist ja keine Strafe, es kommt kein Blitz vom Himmel, also mache ich einfach weiter. Sondern wir brauchen eine wirkliche Zeit im Gespräch mit Gott, wo wir das bekennen können, wo wir das bereuen können, wo wir bitten können, uns die Weisheit zu geben, beim nächsten Mal da anders zu reagieren. Also beim Erdulden geht es um das Darunterbleiben, nicht wegzulaufen. Es geht eigentlich um die Treue in deinem Amt. Du musst also wissen, was ist deine Position, wer hat dich berufen und für wen machst du das eigentlich? Und wenn du das für dich weißt, dann wirst du ohne weiteres ganz viel Segen erleben können. Deswegen immer bedenken, Gott wartet auf uns da bei dem nächsten Glaubensschritt. Und für ihn machen wir das auch, um diesen Glaubensschritt zu gehen und siegreich dabei zu sein. Deswegen kann ich uns fragen, bist du glückselig, liebes Gotteskind? Sagen kannst, ja, ich bin glückselig. Weil Jakobus beginnt hier, mit allen anderen spricht er noch gar nicht. Das wird er später. Das wird noch heftig, verspreche ich euch. Also mit allen, die noch hier nicht angekommen sind, das wird nicht einfach. Also wenn ihr Jakobus durcharbeiten wollt, da wird jeder mal angesprochen, nur dann nicht mehr so freundlich. Hier spricht er noch ganz zahm. Ja? Deswegen glückselig. Bist du glückselig? Wenn nicht, beeile dich. Du musst in der Glückseligkeit im ersten Glaubensziel ankommen. Egal wie jung, wie alt du bist, ob du lange Jesus kennst oder ganz am Anfang, ob du eben das, was hier gepredigt wird, immer alles so einfach annehmen kannst oder deine Schwierigkeiten damit hast, du musst dort ankommen, weil sonst wird es sehr ernst in deinem Leben. Deswegen glückselig. Das Zweite ist, willst du bewährt hervorkommen aus all den Anfechtungen oder genügt es dir einfach, dass es am Ende Straffreiheit gibt? Dass du irgendwie alles erklären kannst und am Ende sind alle anderen schlimmer als du und deswegen bist du eigentlich noch gut genug. Das ist zu wenig, weil die Krone des Lebens erreicht man damit nicht. Und das Dritte ist, lebst du auf den Himmel zu und freust du dich auf Jesus? Und am liebsten würde ich hier jetzt einfach Abschluss machen und Amen sagen, wir beten zusammen, aber es war nur der erste Punkt. Also deswegen schauen wir weiter miteinander in das Zweite. Achte auf dein Herz. Also wenn man das vorherige verstanden hat vom Glaubensziel, dann kann man natürlich sagen, jetzt schauen wir uns mal die nächsten zwei Verse an. Die haben natürlich auch genauso in sich. Denn hier kann jemand von uns so falsch reagieren. Und die erste falsche Reaktion in Anfechtung ist, dass wir Gott die Schuld geben. Und das macht jeder Mensch in dieser Welt automatisch. Also das muss man ihm gar nicht beibringen. Aber genau dasselbe kann auch ein Christ tun. Und wenn es wirklich bitterböse wird, dann werden wir alle damit ein Problem haben. Und deswegen ist es wichtig, rechtzeitig sich darauf einzustellen. Hier geht es also darum, zu verstehen, dass man versucht wird. Versucht wird zuallererst, Gott die Schuld zuzuschieben oder auch jemand anderen. Das ist die erste Versuchung, die in unserem Leben aus einer Anfechtung hervorkommt. Und wir merken oft gar nicht, wie schnell wir mit dabei sind und schon über andere Böse erzählen und erklären, guck mal, das und das und das hat er gemeint. Und wir legen in seine Worte, in seine Reaktionen, sein Verhalten so viel Interpretation hinein, dass wenn man die Person, die daran beteiligt ist, am Ende fragt, überhaupt nicht weiß, wie kann man da drauf kommen? Weil wenn jemand ihn wirklich kennt, dann wird man nie auf die Idee kommen, dass man sich so verhalten kann. Aber dazu kommen eben gerade so viele falschen, üble Nachreden, so viel Fehlverhalten, und weil man die Schuld bei dem anderen sucht. Also man kann sich das als Faustformel merken. Wenn ich in einer Anfechtung jemand anderen beschuldige, dann habe ich schon gesündigt. Dann laufe ich schon der Sünde hinterher. Ich habe dazu überhaupt gar keinen Grund. Es gibt dafür überhaupt gar kein Recht. Es gibt dazu überhaupt gar keine Möglichkeit, weil ich bin kein Richter. Ich bin der Geschädigte. Ich bin vielleicht das Opfer. Aber meistens sind die vermeintlichen Opfer eigentlich Täter. Und wenn ich dann mich noch zum Richter aufspiele, dann habe ich ein riesiges Problem, weil Gott lässt dieses Amt niemanden. Er hat gesagt, das ist mein Platz und den gebe ich keinen ab. Und gerade deswegen ist es ganz gut, wenn man das versteht. Das Erste ist also, diese Situation, in der wir in der Anfechtung angekommen sind, hat die Chance, uns von Gott wegzuziehen und uns zu Gott machen zu lassen. Woher kennen wir das? Aus der ersten Versuchung überhaupt in der Weltgeschichte. Da hat schon die Schlange Eva genau dazu mobilisiert. Und genauso wie in Garten Eden, die Schlange ja nicht auf einmal kam und auf einmal einfach Eva ansprach und auf einmal hat Eva schon davon gegessen. Nein, das hat alles seine Zeit gebraucht. Schritt für Schritt. immer wieder bisschen für bisschen, immer wieder in dein Herz hineintropfen, bis du am Ende sagst, so, mit diesem Menschen schließe ich jetzt ab. Da will ich nichts mehr zu tun haben. Ist ja nicht alles plötzlich gekommen, sondern Schritt für Schritt. Die Versuchung, dich zum Richter zu erheben und damit über Gott zu stellen und über das, was er für diese Menschen getan hat, als er seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz heftete, dann stellst du dich darüber und wirst zum Richter. Und du merkst noch gar nicht, wie gefährlich das ist. Das ist nicht nur Hochmut, das ist Selbstbetrug. Das ist unfair Gott gegenüber. Weil er liebt dich und du nimmst einfach mal aus einer Situation dir das Recht, ihn vom Thron zu setzen und sich selbst dahin zu setzen. Das darf uns nicht passieren. Das ist eine Sünde. Das ist ein Handeln gegen Gott, sagt Jakobus hier an dieser Stelle. Du wirst also versucht. Deswegen lehrte Jesus seine Jünger zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und die vorherige Bitte war, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn du das nicht schaffst, sagt Jesus, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, dann wird auch euer himmlischer Vater euch nicht vergeben. Weil derjenige, der auf dem Richterstuhl sitzt, braucht keine Vergebung. Dazu muss ich zum Richterstuhl kommen und sage, bitte begnadige mich. Aber wenn ich selber Richter bin, kann ich mich selbst nicht begnadigen, es sei denn, ich bin amerikanischer Präsident. Aber im Glaubensleben funktioniert so etwas nicht. Und gerade deswegen ist es gut, wenn wir das für uns nachvollziehen können. Deswegen das Zweite, achte auf dein Herz. Du musst unbedingt dein Gottesbild immer sauber halten und in der Regel immer korrigieren. Weil Gott lernen wir immer mehr kennen. Und somit muss auch unsere Beziehung zu ihm sich immer wieder praktisch verändern. Wer Gott kennt, wird mehr beten. Einverstanden? Das heißt, je mehr ich Gott kenne, desto weniger tue ich, desto mehr bete ich. Einverstanden? Das heißt, wenn ich Gott nicht kenne, werde ich auf jeden Fall beim Gebet fehlen. Das ist einfach so. Es ist egal, wie ich das erzählen will, es ist Fakt, dass wenn ich Gott kenne, kann ich gar nicht aufhören zu beten. Weil Gott ist so gut und er kann alles machen und deswegen werde ich beten und dann handeln und dann entsprechend die nächsten Schritte einleiten, die er mir dann zeigt. Deswegen muss ich unser Gottesbild immer wieder korrigieren, von Tag zu Tag. Du bist heute einen Schritt weiter als da, wo du gestern warst. Du bist einen Schritt näher zu der Errettung, die in dem Kommen Jesu ist, als noch gestern du gewesen bist. Das ist ganz klar, dass du dann mehr von Gott weißt, mehr von der Herrlichkeit, von deinem Glaubensziel. Und dann muss das auf dein Leben Auswirkung haben. Korrigiere dein Gottesbild. Lerne an Jesus Christus. Weil an Christus ist eben gerade das Ebenbild festgemacht worden, Gottes. Und je mehr du Jesus liebst, je mehr du Jesus folgst und ihn kennst, desto mehr weißt du auch, wie Gott ist. Und gerade deswegen muss man für sich verstehen, hier geht es darum, dass man tatsächlich Dinge im Vorfeld festlegt. Wie ist Gott für mich? Und in Christus kann ich ohne weiteres mich an Gott erfreuen, Tag ein, Tag aus. Denkt einfach nochmal mit mir zusammen eine Sekunde lang an den reichen jungen Obersten, der vor Jesus kniet. Und er meint auch, der gute Meister könnte ihm Lösungen anbieten. Und das tut er auch. Nur sein Gottesbild ist so verzerrt, dass er am Ende traurig weggeht. Und deshalb lasst uns gemeinsam von ihm lernen. Im Vorfeld Situationen klären. Das Dritte ist, beim Achten auf dein Herz ist, übernimm die Verantwortung für den Prozess und die Reaktion. Wie gesagt, der Prozess dauert an. Das können Tage sein oder Stunden, kann auch vielleicht Jahre sein. Bis irgendwann etwas so reif ist, dass man sagt, so bis hierher und nicht mehr weiter. Dieser ganze Prozess muss unbedingt unter deiner Kontrolle bleiben, also in dem Sinne einer Verantwortung. Damit ganz bewusst vor Gott immer wieder bewegt werden,
keinen Prozessbereich einfach nur anderen Leuten oder irgendwelchen Zufällen zu überlassen, sondern immer schön in Verantwortung behalten, immer wieder vor Gott das bewegen. Dein Leben ist das Element, was Gott dir gegeben hat, mit dem du ihn verherrlichen kannst. Und du kannst nicht außerhalb deines Lebens irgendwie Gott verherrlichen, aber in deinem Leben kannst du Gott verherrlichen. Und deswegen muss jeder Bereich deines Lebens auch Gott gehören. Hier geht es also einfach nur um die Kausalität. Was ist Ursache? Was ist Wirkung? Was passiert, wenn ich hier etwas picke und dann die Reaktion? Dann muss man unbedingt wissen, was passiert. Das ist meine Verantwortung. Ich muss wissen, wenn ich auf diese Menschen treffe, wie wird mein Herz reagieren? Und dann muss ich vorbeugen können, muss mich darauf vorbereiten können. Ich weiß doch, dass mein Chef oder irgendjemand anders ist ganz komisch. Und wenn ich das schon weiß, dann muss ich entsprechend so Vorsorge treffen, nicht, dass ich ihm rechtzeitig aus dem Weg gehe, das kann ja jeder, sondern wenn ich auf ihn treffe, etwas geschieht, was Gott ehrt. Und das muss ich festlegen können. Das muss ich mir immer wieder deutlich machen, dass ich in dieser Situation nur so reagieren kann und nicht anders. Deswegen unbedingt Ursache und Wirkung. Das ist unsere Verantwortung. Gott hat uns den Verstand dazu gegeben. Ein Herz, eine Seele. Er hat uns alles an Kraft gegeben, was wir dazu brauchen, damit wir dieser Verantwortung gerecht werden können. Deswegen dürfen wir nicht aufgeben. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen aus dieser ganzen Tatsache, dass hier etwas in unser Leben hineingekommen ist mit der Geburt. Und das ist die Begierde. Die Begierde ist in uns, wenn wir als Mensch geboren werden. Genauso wie der Wurm, bevor der Apfel drumherum wächst, schon in der Blüte. Genauso ist auch die Begierde in uns. Und diese Begierde, wenn man nicht immer Verantwortung übernimmt und trägt, wird am Ende herauswachsen und wird diesen Menschen verderben. Sie wird ihn genauso wie den Apfel zu einem Wohnraum des Wurmes machen und am Ende nicht mehr schön für alle anderen. Und gerade deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass diese Begierde, die unser Herz eben ganz klar beheimatet und entsprechend da auch herauswachsen kann und zu Zerstörung führen kann, muss unbedingt geklärt werden. Es ist gut, wenn man am Anfang des Lebens liebende Eltern hat, die entsprechend diese Begierden schön in Zaum halten. Das ist Erziehung. Hast du keine liebevolle Erziehung, wirst du ein Getriebener deiner Begierden und du wirst zu einer Gewaltperson, früher oder später. Du lernst immer mehr, wie du das bekommen kannst, was du willst. Eigentlich willst du das gar nicht, sondern die Begierde. Und die ist nie satt. Die Begierde ist nie irgendwann zufrieden. Es gibt niemals einen Stopp bei der Begierde, niemals. Die Begierde nimmt alles, was sie kriegen kann, wie ein Fisch, wenn man Futter in ein Aquarium wirft, bis er platzt. Und genau so macht es auch die Begierde. Sie nimmt und nimmt und nimmt. Deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, was da zu tun ist. Der Paulus ruft uns auf, eben in dem Timotheusbrief, in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 22, kann man also sich gut merken, viermal die 2, da sagt er, fliehe der jugendlichen Begierden, Lust, fliehe davon, jage aber der GGLF nach. Und da musst du in Gottes Wort nachschauen, was das bedeutet. Das heißt eigentlich einfach nur Gerechtigkeit, dann Glaube, dann Liebe und dann Friede. Wenn du diesen vier Dingen nachjagst, dann kommst du aus der Versuchung frei. Dann hat die Versuchung keine Chance. Und das ist das Ziel jeder Erziehung im Glauben. Ob es eine Jugendarbeit, Kinderarbeit ist, was auch immer. Es muss immer klar sein, selbst in der Gemeindearbeit, wir alle müssen lernen, der Lust zu entfliehen, weglaufen, nicht stehen bleiben, wie ein Josef. Wir müssen fliehen, aber dann dabei nachzujagen, der GGLF. Und wenn wir das uns gemerkt haben, können wir sehr viel heute miteinander noch darüber sprechen. Du und ich sind also Menschen. In uns schlummern die Begierden, ob wir wollen oder nicht.
Und die Versuchung, die Situation in der Anfechtung kommt plötzlich und unerwartet. Und diese Begierden haben unendlich viel Kraft, haben eine unendliche Ausdauer. Also ähnlich wie eine Verspannung im Rücken. Wer sowas schon gehabt hat, der weiß, wie böse das ist. Genau das macht die Begierde auch. Sie nervt und nervt und will und will und will und will und will. Wird immer lauter, immer deutlicher. Und irgendwann gibst du nach. Und das ist Sünde. Weil dabei kann nur Sünde rumkommen. Weil es geht ja gar nicht mehr um Gottes Willen. Sondern es geht, was will die Begierde? So nach dem Motto, dann mache ich das, dann gibst du mich endlich wieder Ruhe. Und kaum hast du es gemacht, meldet sich dein Gewissen. Sagt, was hast du da getan? Jetzt hast du ein neues Problem. Deswegen ist es doch besser, überwindet zu sein, als überwunden. Deswegen ist es gut, man reagiert rechtzeitig darauf. Kommen wir zu Punkt 3. Wenn wir Überwinder sein wollen, dann müssen wir auch immer wieder die Konsequenzen bedenken. Und das macht Jakobus in Vers 15 hier an dieser Stelle und sagt danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ich hoffe, dass wir aus dem Gelernten auch nochmal entnehmen können. Das Erste ist, wer sich nicht entschieden hat, für den wird entschieden. Unentschiedene Menschen sind nicht die Menschen, die nicht wissen, soll ich diesen Auftrag wahrnehmen oder nicht. Sondern unentschiedene Menschen sind diejenigen, die das Angebot Gottes, des ewigen Lebens, also die Krone des Lebens, nicht fest für sich gemacht haben und angenommen haben. Also wenn ich nicht als Christ von der Glückseligkeit zur Bewährung, dann zur Krone des Lebens unterwegs bin, bin ich nicht entschieden. Und alle, die sich nicht entschieden haben, für die wird entschieden. Das heißt hier drin. Nicht von außen, sondern immer von innen. Die Begierde weiß, was sie will. Und sie wird am Ende dich zum Sündigen verleiten. Und du wirst am Ende der Sünde folgen und wirst als Sklave den Tod empfangen. Weil der Sündenlohn ist immer der Tod. Deswegen ist es ganz wichtig, das zu verstehen. Wer sich nicht entschieden hat, die Wichtigkeit ist hier, sich zu fragen, wem willst du dienen? Willst du wirklich der Begierde dienen, um am Ende der Sünde als Sklave zur Verfügung zu stehen und am Ende einfach nur zu sterben für ewig? Oder möchtest du viel lieber Jesus dienen und eben seinem Reich dienen, in seiner Gemeinde dienen? Und das verschweigt leider uns die Begierde, dass das Begehren an sich schon Sünde ist. Nicht einfach, wenn man die Tat begangen hat. Hat Gott schon ganz klar im 2. Buch Mose Kapitel 20, als er die Gebote gegeben hat, festgelegt, du sollst nicht begehren. Und gerade deswegen ganz wichtig, das zu bedenken. Es ist so schön, wie man eben bei Paulus lesen kann, wie er sagt, das, was mir Gewinn war, habe ich für Schaden erachtet in Philipper 3. Warum? Er möchte gerne alles für Schaden achten, im Gegensatz zu der Erkenntnis seines Retters. Und deswegen hat er alles eingetauscht, um Christus zu haben. Wie der Kaufmann mit der Perle. Alle anderen abgegeben und nur die eine gewählt. Das ist Entschiedenheit. Oder wie er sagt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist wunderbar. Wenn wir das für uns verstehen könnten und uns immer wieder neu auf den Weg machen würden und sagen können, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, entsteht ein neues Leben, das tatsächlich nicht zur Sklaverei führt, sondern in die Herrlichkeit. Das Zweite ist eben, was Jakobus hier uns erklärt, dass der Abfall von Gott zum Tod führt. Nun, das ist natürlich ganz klar. Jede Sünde ist ein Abfallen von Gott. Jedes Nichtbestehen in der Versuchung, in der Anfechtung, führt uns von Gott weg. Ein Abfall von Gott, wer will das schon als Christ? Niemand möchte es, aber man erlebt es. Man erlebt immer wieder, wie Menschen, die mal gut angefangen haben, die ganz klar mit Christus unterwegs waren, am Ende ganz woanders landen. Schritt für Schritt abgefallen von Gott. Keine Frucht mehr getragen, abgeschnitten. Wichtig zu bedenken, lasst uns immer wieder darauf achten, die Konsequenz des Todes nicht übersehen. Warum gehen bloß so viele Menschen freiwillig ins Verderben? Warum vernachlässigen so viele Christen freiwillig die Chance, die sie haben, und verlieren sie aus den Augen und auch aus dem Herzen? Und das Dritte, was hier Jakobus uns nochmal unbedingt ans Herz legen möchte, wenn wir die Konsequenzen bedenken wollen: Es gibt ein zu spät. So wahr, wie wir hier sitzen. Es gibt ein zu spät. Und dieses zu spät ist eben mit dem Tod eingeläutet. Und das müssen wir für uns nochmal nachvollziehen. Wie die Arche, die Tür ist zu. Oder bei den Jungfrauen, die kommen zurück, Tür ist zu. Bei Judas, reumütig, Tür ist zu. Es gibt ein zu spät. Deswegen sollten wir unbedingt rechtzeitig darauf vorbereitet sein. Ja, der einzige Ausweg hier, wenn wir hier auch noch wieder nach dem Wie fragen wollen, bleibt uns natürlich: Tue Buße und fange täglich neu an. Das ist das, was Jakobus machen möchte mit uns. Er möchte uns zeigen: Liebes Gotteskind, lieber tu heute Buße über deine Unentschiedenheit. Lieber tu heute Buße über den Abfall von Gott, weil es gibt ein zu spät. Korrigiere dein Leben grundlegend, weil sonst endet das in einer Katastrophe. Was nützt es, wenn du eine tolle Fassade geschafft hast, im ganzen Leben aufrechtzuerhalten, und dann stehst du tatsächlich vor dem Richter. Und er kann dir zeigen, nicht, dass du ihn richten wirst, sondern er dich. Und dann wird es sehr peinlich. Die Fassade nützt da eben nichts. Deswegen sagt Jesus: Jeder, der mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das ist die richtige Antwort, um nicht in der Versuchung unterzugehen und am Ende ein zu spät zu erleben. Tue Buße bedeutet ganz klar, Gott Recht zu geben. Ganz klar, dass wir nicht mehr uns für selbstklug erklären. Nein, wir wollen umkehren und anfangen zu lieben. Gott von ganzem Herzen, unsere Nächsten, unsere Geschwister im Glauben, uns als Ehepartner, als Eltern und Kinder, dass wir bewusst anfangen, unsere Nächsten zu lieben. Das ist unbedingt heute dran. Jakobus sagt: Verlier keine Zeit. Mach das heute fest. Denn es gibt ein zu spät. Und ich hoffe, dass, wenn wir auch lange womöglich eine Entscheidung vor uns hergeschoben haben, ganz Jesus zu gehören, dass wir sie heute treffen, in diesem Gottesdienst. Wenn wir gemerkt haben, wir haben uns von Gott entfernt, dass wir uns heute wieder zu Gott hinbewegen und wieder siegreich sind in Anfechtungen, damit die Versuchung uns nicht von Gott wegführt. Komm zurück. Egal wie weit du von Gott dich entfernt hast, komm zurück. Am besten jetzt. Das ist der richtige Weg. Und ich hoffe auch, dass, bevor man über uns weint, weil wir nicht mehr da sind, man gar nicht weiß, was ist jetzt aus uns, lass uns heute lieber dafür entscheiden, dass, wenn wir gehen müssen, früher oder später, andere ein gutes Zeugnis über uns sagen können, weil Gott sichtbar in unserem Leben gegenwärtig war. Amen.